Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Wir wollen uns unter Gottes Wort stellen für diesen Morgen. Lukas 22, 31 bis 34. Martin Keller hat einmal gesagt, eigentlich sind alle Evangelien Einleitung der Passionsgeschichte. Und es ist so. Wir beschäftigen uns mit der Passion Jesu und die Evangelien führen uns dorthin. 31 bis 34 aus Lukas 22. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satanas hat euer begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glauben nicht aufhöre. Und wenn du dermaleinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er sprach aber zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe denn du dreimal verleugnet hast, dass du mich kennst. Jesus geht in den Tod. Und es spitzt sich alles zu. Die nächsten Stunden sind ganz entscheidend. Er hat das Kreuz vor Augen. Und die Jünger, die haben immer noch nicht begriffen, was ansteht. Um was es geht. Wissen Maria von Bethanien, die hat schon Jesus gesalbt zu seinem Begräbnis. Aber die Jünger, die so in engster Gemeinschaft mit Jesus lebten, die es eigentlich hätten wissen müssen, sie haben noch die kuriosesten Vorstellungen. Petrus bringt das zum Ausdruck. Er sagt, wir sind auch gut. Wir sind richtig so in Form. Herr, auf uns kannst du dich verlassen. Und Jesus muss sich mit der Verkehrtheit seiner Jünger auseinandersetzen. Sie haben da, wo Jesus sich um die Welterlösung beschäftigt, das Problem: Herr, wer ist denn der Größte im Himmelreich? Was waren das für Gegensätze? Die einen wollen Karriere machen und der eine, um den es geht, er lässt sein Leben für die Seinen. Und er zahlt das Lösegeld für die Sünden der ganzen Welt. Wir können nur staunen. Wie geht Jesus damit um? Drei Dinge, die mir von diesem Textwort hier wichtig geworden sind und die ich uns mit auf den Weg geben möchte. Das erste: Jesus warnt. Er warnt die Jünger. Und er macht das hier sehr konzentriert, sehr seelsorgerlich. Simon, Simon, der Satan hat euer begehrt. Er möchte euch sichten wie den Weizen. Jesus warnt also vor dem Feind. Und er sagt es ihnen: Nehmt den Feind ernst. Nehmt den Teufel ernst. Nicht ihr seid jetzt in Hochform, sondern ein anderer ist in Hochform. Der wie ein Engel des Lichtes umhergeht, aber auch wie ein brüllender Löwe. Und rechnet mit ihm. In den nächsten Stunden wird er seine Strategie entfalten. Und Jesus bringt das in wunderbarer Weise zum Ausdruck. Simon, Simon. Kann das sein? Hat nicht Jesus es einst dem Simon gesagt bei seiner Berufung? Du sollst nicht mehr Simon heißen. Du sollst Petrus heißen. Und Jesus ruft ihn nun oder redet ihn an bei seinem alten Namen. Simon, diese deine Simons Natur, dein altes Wesen, das will zum Durchbruch kommen. Damit hast du zu kämpfen. Hier Karriere im Reich Gottes. Stell das zurück. Der Satan hat euer Begehrt. Simon, dein altes Wesen, deine Adamsnatur, die wird dir in den nächsten Stunden besonders zu schaffen machen. Es macht den Petrus durch und durch gegangen sein. Jesus spricht ihn mit seinem alten Namen an. Und dann gleich mit einer doppelten Anrede. Simon, Simon. Wir werden erinnert an diese doppelte Anrede. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Und wenn Jesus etwas zweimal sagt, dann eben nicht, weil ihm die Worte fehlen, sondern weil das, was jetzt kommt, besonders wichtig ist. Simon, Simon, pass auf. Du hast Ohren. Höre jetzt. Hör gut zu. Simon, Simon, was jetzt kommt, das ist besonders wichtig. Achte auf die nächsten Stunden. Der Feind, er hat zu einem Generalangriff geblasen. Simon, Simon, der Satan hat euer Begehrt. Das ist hier kein Kinderspiel, was auf euch zukommt. Das ist brutale Wirklichkeit. Satan hat euer Begehrt. Er hat eure Auslieferung verlangt. Erbeten, ihr einst die Auslieferung seines Knechtes, ja, des Knechtes Hiob erbeten hat. Satan, er hat es auf euch abgesehen. Er möchte euch durcheinander bringen. Durcheinander werfen. So im Sieb hin und her schütteln. Wie man Spreu und Weizen voneinander trennt. Also, nehmt den Angriff des Feindes ernst. Rechnet damit. Ja, wer rechnet überhaupt noch mit dem Feind? Dass der Teufel uns zu Fall bringen will, zur Strecke bringen will. Die Bartsche Theologie, die hat dafür gesorgt, dass der Feind überhaupt nicht mehr ernst genommen wird. Ja? Was ist der Teufel? Ein Schatten. Was ist die Sünde? Diese ontologische Unmöglichkeit. Ja. Und das ist erschreckend, dass wir auch heute in der evangelikalen Welt die Strategie des Feindes nie bedenken oder ganz selten. Dass also der Geist der Zeit einen solchen Einfluss ausgeübt hat, dass auch Christen den Feind weithin nicht mehr ernst nehmen. Wer den Teufel nicht ernst nimmt, der wird sehr schnell zum Spielball des Teufels. Und da hat der Feind heute leichtes Spiel. Wir merken, wie der Feind ja nicht Ruhe hält. Sondern das muss uns ganz deutlich werden, er hat ja zum Generalangriff geblasen. Und das Schlimme ist, wenige merken es. Was da alles in diesem Jahr so läuft, ja, an Einheitsbestrebungen. Und wie viele Christen sehen immer noch nicht, was läuft. Ja, bis dahin, dass er letztendlich nun auch Europa gestaltet werden soll. Und wir ahnen etwas davon, dass es ein unheimliches Netzwerk geben wird. Aber viele sind doch so von Einheitseuphorien geprägt, dass sie das gar nicht wahrnehmen. Der Satan hat euer begehrt. Jesus nimmt den Teufel ernst. Und die ganze Frage der Erlösung ist ja eine Auseinandersetzung auch mit dem Teufel. Und mit der Macht des Teufels, aber auch mit dem letzten Feind, mit dem Tod. Wir wissen, dass aus diesem Kampf heraus Jesus als der Sieger hervorgegangen ist. Der Teufel, der besiegt wurde, der gerichtet wurde, aber der noch nicht hingerichtet ist, ja, er treibt noch sein Werk. Und er möchte nach Möglichkeit auch die Auserwählten verführen. Jesus lässt uns nicht in diese Situation so hineinschlittern, sondern er bangt um den Jüngerkreis. Und er warnt die Jünger, nehmt die Realität des Teufels ernst, damit ihr nicht zu Fall gebracht werdet. Hören wir doch diesen Warnruf Jesu auch für uns. Der Satan hat euer begehrt, er möchte euch sichten wie den Weizen. Und kurz danach geht's schon los. Wie hat er damit gerechnet? Vielleicht meinen die Jünger noch, ja, Jesus sieht das zu schwarz. Wir sind doch wach. Wir versuchen doch auch, den Feind einzuschätzen. Und dann sind sie dort im Garten Gethsemane. Hier gehen sie gerade dahin. Unterwegs sagt es ihnen Jesus. Und Jesus stellt die eine Frage, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Das ist jetzt der allerengste Mitarbeiterkreis. Die drei Jünger, die so vieles erlebt haben mit Jesus. In seiner Nähe. Sind zur Verklärung. Dass er die besonders nehmen will und sagt, jetzt betet mit mir. Wachet und betet. Und diese Jünger, sie wurden schläfrig und schliefen ein. Und Jesus fragt noch einmal, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und dann war es, dass diese dämonische Schläfrigkeit sie befallen hat. Die Jünger, da wo sie gebraucht werden, da versagen sie. Es geht hier um eine entscheidende Weichenstellung. Jesus rang mit dem Tod. Und sein Schweiß war schon zu Agonie, also der Todeskampf hat eingesetzt. Und Gottes Wort sagt es uns, dass Jesus im Gebet mit starkem Geschrei zu Gott geschrien hat und er ist erhört worden. Also, er hat ein Ja gesagt, ein absolutes Ja gesagt zu dem Weg, den Gott, der Vater, vor Grundlegung der Welt bereits dem Sohn aufgezeigt hat. Der Weg des Opfers, der Weg, dass der eingeborene Sohn stellvertretend die Menschheit erlöst, weil es kein anderes Opfer gab. Und dass er sein Blut vergießen muss und dass der Vater das Antlitz vom Sohn wegwenden muss. Das war das Schlimmste für Jesus. Diese Verlassenheit von Gott. Dass er den Weg der Erlösung beschritten hat, das war eindeutig. Darum kam er vom Himmel herab. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Ihr Lieben, es gibt Kämpfe, die müssen im Gebet ausgefochten werden. Da werden Weichen gestellt. Wie gehen wir damit um? Oft sicher genauso wie die Jünger. Hey, jetzt müssen wir mal Kraft sammeln, ja, für die Kämpfe, die dann noch kommen. Und das ist natürlich möglich durch Schlaf. Der Herr ist auch dafür, dass auch geschlafen wird, ja. Das ist so, sagt uns auch das Zeugnis der Schrift. Aber hier geht es einfach darum, wie die Prioritäten zu setzen sind. Und wir haben den Eindruck, die Jünger machen wohl vieles, aber im entscheidenden Moment, da haben sie versagt hier. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, das Fleisch aber ist schwach. Und gerade ist diese Sache erledigt, dann kommen die Knüppelmänner hier mit Judas an der Spitze und sie wollen Jesus gefangen nehmen und Jesus tritt ihnen entgegen. Sehr konzentriert. Jesus wusste, was er zu tun hatte. Wen sucht ihr denn? Wenn ihr mich sucht, dann lasst doch bitte die Jünger in Ruhe. Mann. Lasst die gehen. Nur der engste Jüngerkreis, allen voran Petrus, hat ein schlechtes Gewissen. Er weiß es in seinem Innersten. Er hat eigentlich eben versagt. Aber er sagt, Herr, du kannst dich auf uns verlassen. Also, ich hau dich raus hier, wa? Und dann zieht er ja sein Schwert und schlägt zu. Das Ohr des Malchus fliegt da in hohem Bogen da auf die Erde. Der schreit auf. Ja, die Situation ist spannend. Es knistert. Er wird den Nächsten verprügeln oder umbringen. Und dann die Oase der Liebe, dass Jesus das Ohr des Malchus anheilt. Und dass der Jünger, der so tapfer war, der so ein Held war, der noch Ohren abschlagen konnte, ja, dass dieser Petrus gesagt bekommt, tu das Schwert mal weg. Wer das Schwert nimmt, wird das Schwert umkommen. Vielleicht hätte Petrus gern gesagt, eigentlich steht er jetzt vielleicht so 2:0 für uns oder höchstens 1:1 und Jesus bringt zum Ausdruck, du, es steht 2:0 für den Feind. Der Feind hat gesiegt. Du wählst hier falsche Wege. Du meinst nicht das, was göttlich ist, sondern das, was menschlich ist. Wir wissen dann, die Jünger flohen. Auch das, dass Jesus sich gefangen nehmen lässt. Eine solche Messias-Vorstellung. Dass einer von ihnen diese Rotte da anführt, es war alles nicht so erbaulich für die Jünger. Sie verließen diese Städte und flohen. Nichts wie weg hier! Irgendwo steht das da, oder? Das hier. Tja, nichts wie weg hier. Es wird schwierig, das sehen die Jünger. Eigentlich bricht hier alles zusammen. Ihre Glaubensvorstellungen, ihre Vorstellungen über Jesus und wie es weitergehen soll. Wir dachten, er wird Israel erlösen. Also viele Vorstellungen, die hier total zerbrechen. Nur Petrus, er folgt noch von ferne. Und es hängt doch in der Luft. Mensch, Herr, wir verlassen dich doch nicht. Du kannst dich doch auf uns verlassen. Und dann ist dort die Begegnung im Hof des Palastes des Kaiphas. Wir kennen diesen Bericht wohl sehr gut, dass die Magd ihn dann dreimal fragt, du warst auch mit dem Jesus von Nazareth. Ich kenne den Menschen nicht. Dass dieser Petrus dann verleugnet hat bis zum Schwur. Und das ist ja so. Wir sind heute von uns überzeugt zu sagen, Mensch, ja, uns kannst du nicht verlassen. Wir sind bereit, für dich in den Tod zu gehen. Und dann kommt eine unvorbereitete Situation, da ja, stolpert der Petrus da über diese Magd. Tja, da hat er sich ja nicht darauf vorbereitet. Und da verleugnet er. Und er bekennt nicht. Und das war dann die Katastrophe, die er reinbrach. Denn danach krähte der Hahn. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Mitten im Hahnenschrei, ja, da hört er den Ruf der Gnade. Zur Umkehr. Schulderkenntnis. Aber auch Christuserkenntnis. Heilserkenntnis. Er ging hinaus und weinte bitterlich. Wir merken, diese paar Stunden hier im Leben des Petrus, wie die Strategie des Feindes entfaltet wird. Ja? Da steckt eine Strategie hinter. Und Paulus sagt, dass der Teufel seine Strategie enthüllt hat. Er hat nämlich bei Jesus alle Register gezogen. Und darum wissen wir, wie der Feind angreift. Auch in der Versuchung Jesu. Es wird immer wieder deutlich. Und Jesus, er ist natürlich der, der hier noch den Petrus warnt, der die Jünger warnt, nehmt den Feind ernst. Spielt nicht mit der Sünde. Denn der Feind entfaltet seine Strategie. Und nun das Zweite. Jesus schützt. Es ist bewegend hier. Petrus wird gewarnt, aber er wird auch geschützt. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich war gestern auf einer Konferenz und da fragte jemand, ja, was ist eigentlich besser für uns? Wenn Jesus noch so hier geblieben wäre, dass wir ihn immer fragen könnten, wie können wir diese Bibelstelle verstehen oder wie können wir das dogmatisch einordnen? Oder dass es eben so ist, wie es jetzt ist. Er ist in der Herrlichkeit und wir sind hier auf dieser Erde und wir leben von seinem Dienst, den er in der Herrlichkeit tut. Er ist ja unser ewiger hoher Priester. Wir waren uns schnell einig, dass am besten für uns das ist, was jetzt so Fakt ist. Ja? Dass er in der Ewigkeit ist, dass das Haupt schon dort ist. Und dass er als unser ewiger hoher Priester, dass er jederzeit beständig für seine Leute eintritt. Das ist doch entscheidend, dass wir ja oft nicht das Letzte wissen können, ja, das ist nicht das Tragische für uns. Tragisch ist, dass wir versucht werden und dass wir einen hohen Priester brauchen, der für uns betet, der für uns eintritt. Und der mit seinem Opfer für immer vollendet hat, die geheiligt werden. Denn der Verkläger der Brüder versucht zu verklagen. Aber er muss sich immer Audienz erbeten vor dem Thron Gottes. Der Sohn der Liebe, er ist seit der Himmelfahrt, sitzt er zur Rechten der Majestät in der Höhe, hat also immer Zugang zum Vater. Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Dass also trotz der Machenschaften des Feindes dann Petrus nicht tiefer fallen kann als in die betenden Hände Jesu. Das ist entscheidend. Ich habe für dich gebeten. Und wir haben noch mehr, weil Jesus ja unser ewiger hoher Priester ist. Der Hirt und Opferlamm zugleich ist für die Seinen. Der versucht ist allenthalben wie wir, doch ohne Sünde. Und dann sagt der Hebräerbriefschreiber uns das auch noch, ja, dass wir deshalb mit Freudigkeit zum Gnadenthron eilen dürfen. Und es erfahren, dass wir dort Barmherzigkeit finden. Also nicht neue Sollordnungen, sondern wir empfangen dort Barmherzigkeit, Gnade. Gnade für unser Leben. Also es gibt keine andere Stelle, wo wir so erquickt werden, wie am Gnadenthron, ja. Dass der Sohn der Liebe uns seine Gnade erweist und uns mit Gnaden überschüttet, mit den gewissen Gnaden David. Und dass er uns so vor dem Angriff des Feindes schützt. Also wir wären bestimmt alle nicht hier, wenn wir nicht um diesen hohen priesterlichen Dienst Jesu wüssten. Ich habe für dich gebeten. Lieben, das hält uns, das trägt uns, nichts anderes. Ich höre diese Woche von jemandem, der so sagt, ja, ich habe eine weiße Weste. Wir hatten eine weiße Weste. Die trägt uns nicht hindurch, unsere nicht. Unsere Gerechtigkeit ist wie Lumpen, wie ein unflätig Kleid. Die Gerechtigkeit des Christus, die trägt hindurch. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und das spitzt sich so zu, dass in dem Prozess um Jesus, Jesus ja seinen Prozess unterbricht, als der Hahn kräht, als Petrus ihn verleugnet. Und das schreibt uns Lukas, könnt ihr genau nachlesen hier, ja, dass Jesus sich umwandte. Er unterbricht seinen Prozess. Was die da sagen, ist nicht so wichtig. Die Provokation, das ist alles nicht so wichtig. Jetzt ist nur eins wichtig, der Jünger, der Petrus, dass der nicht in die Tiefe fällt. Und Jesus blickt ihn an und sagt nicht, alter Freund, jetzt bist du Luft für mich. Du hast versagt. Nein, er blickt ihn an. Und das war der Blick der Liebe, der Blick der Barmherzigkeit. Paul Gerhardt hat ja in seinem Passionslied das ja so zum Ausdruck gebracht. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Den Anblick deiner Gnade. Tja, und jetzt können wir sagen, wie ist das denn nun? Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Warum hat Jesus den Petrus nicht gehalten? Warum musste er denn fallen? Ja, ihr Lieben, auch der Gerechte fällt. Und er fällt sogar am Tag 7 Mal. Und manchmal müssen wir sogar fallen, damit wir von uns selbst geheilt werden. Das sind hier Fragen, die uns hier bedrängen wollen. Muss diese Sünde denn sein bei Petrus? Konnte der Herr sie nicht verhindern? Hätte es gekonnt. Aber Petrus fiel Und er fiel vielleicht bis an die Grenze des Glaubensverlustes, aber ich habe für dich gebeten. Jesus blickt ihn an und er sagt es dann den Frauen am Grab, an Ostern. Sagt es den Jüngern und dem Petrus, dass ich lebe. Also der Jesus, der ans Kreuz geht, blickt Petrus an, hält ihn, dass er sich so abdriftet wie der Judas. Und der auferstandene Jesus nimmt ihn in seine Seelsorge. Also gerade der, der gefallen ist, der braucht hier in besonderer Weise den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Jesus schützt. Und das sind Stationen der Nachfolge Jesu. Der Jünger wird zurechtgebracht. Er wird abgeholt, wo er gefallen ist. Dreimal fragt Jesus den Jünger: Simon, Jona, hast du mich lieb? Der alte Karriere-Petrus hier, der hätte sicher gesagt, aber ja, wie kannst du das in Frage stellen? Das ist ja unverschämt. Ich lieb dich doch. Er lässt sich in Frage stellen. Da hat Petrus das Examen bestanden. Ja, ich weiß nichts mehr. Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Du weißt. Hier geht es vom Ich-Bezug zum Christus-Bezug. Zur Ehre Gottes leben sollen wir. Und das ist ein Wachsen in der Nachfolge. Und Petrus ist gewachsen, auch durch diesen Fall. Wird von sich selbst los, aber gebunden an Christus. Und damit sind wir beim dritten und letzten. Jesus beauftragt: Wenn du dir mal eins dich bekehrst, dann stärke deine Brüder. Und für mich ist das Größte hier, dass Jesus diesen Petrus, der jetzt noch nicht mal jetzt in der Stunde versagt hat, das liegt ja noch vor dem, der Gefallene, sondern dass er vorher schon sagt: Ja, Petrus, und wenn du dann nach dem Fall umkehrst, wenn du dich bekehrst, dann habe ich noch einen Auftrag für dich. Stärke deine Brüder. Also, dass Jesus den Petrus nicht unbedingt loswerden will, überhaupt nicht loswerden will, sondern auch durch diesen Fall umso stärker an sich binden will. Das war entscheidend. Petrus, ich will dich gebrauchen. Wir werden erinnert an David, der ein Mörder war, ein Ehebrecher, und der seinen Psalm betet, Psalm 51. Und er dann zum Ausdruck bringt: Herr, ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich Sünder zu dir bekehren. Dass also der, der schuldig geworden ist, anderen die Wege des Herrn lehrt. Für die Leute mit der weißen Weste unbegreiflich, wa? Aber das ist die Gnadenbotschaft des Evangeliums. Wir fragen, wann war die Bekehrung des Petrus? Nun, es fing sicher damals an, am See Genezareth, bei dem vergeblichen Fischzug. Aber es gab Stationen zum Jüngerwerden. Für uns steht das eine wohl außer Frage. An Pfingsten war die Bekehrung des Petrus abgeschlossen. Der Geist Gottes wirkt durch ihn, und in der gleichen Stadt, wo er Jesus verleugnet hat, bekennt er ihn. Und es kommen 3000 Menschen zum Glauben an den Herrn. eindeutig. Aber der Hauptauftrag oder der Spezialauftrag des Petrus war eben noch nicht mal hier das Evangelisieren, der Ruf in die Nachfolge, sondern der Hauptauftrag war: dann stärke deine Brüder. Du sollst die stärken, die angeschlagen sind, die das auch so miterlebt haben wie du, die gefallen sind, aber die dann die Stärkung des Evangeliums brauchen. Stärke sie. Greif ihnen unter die Arme. Gib ihnen jetzt nicht noch den Gnadenschuss, ja, sondern da sind wir so schnell dran, sondern stärke deine Brüder. Und Petrus spricht ja dann von dem Hirten der Schafe, von dem Erzhirten, der kommen wird. Und dass auch sein Dienst mitten in der Finsternis dieser Welt geprägt sein muss von dem Erzhirten der Schafe. Ja, Jesus geht in den Tod, setzt sich mit der Verkehrtheit seiner Jünger auseinander und versucht es und bringt es auch dahin, dass er den Jüngern zurechthilft. Mit ihrem eigensinnigen Wesen, in ihrem eigensinnigen Wesen. Und dass er, der in den Tod geht, die Jünger warnt vor dem Feind. Er schützt sie vor dem Feind. Ich habe für dich gebeten. Ein höchst persönlicher Schutz hier, den Jesus dem Petrus gewährt. Und Jesus beauftragt. Vielleicht, dass diese kurzen Verse hier mit uns in diese Woche hineingehen. Erinnern wir uns an die Seelsorge Jesu. Er warnt, er schützt, er beauftragt. Amen. Ja, lieber Herr, dafür sagen wir dir von ganzem Herzen Dank, dass du der Herr bist, der in den Tod geht, sich mit den Verkehrtheiten der Seinen auseinandersetzt, aber der ihnen zur Seite steht, um sie zurechtzubringen. Und wir danken dir für diesen Dienst des Zurechtbringens auch an uns. Und danken dir für deinen hohen priesterlichen Dienst. Herr, du warst versucht wie wir. Und wir danken dir, dass wir bei dir genesen dürfen. Dass du uns Gnade und Barmherzigkeit zuteil werden lässt. Und das macht uns sehr froh in einer Welt, die von der Härte geprägt ist. Ach, ergib, dass wir uns darüber freuen und dir dankbar sind. Amen.